Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer mit einer Sendung, die den Titel trägt Das Verlorene oder Das Verlogene Kap. Was sich schließt, das denkt nicht mehr, Neues aus der Festung. Dass Europa, geht es den gegenwärtig lautstarken und medial überpräsenten Stimmen nach, unterwegs ist, Festung zu werden und für viele, die dringend Hilfe suchen, bereits Festung ist, muss vielleicht an dieser Stelle nicht erneut ausführlicher dargestellt werden. Nun stellt sich die Problematik der Grenze nicht nur an einer Seite, für diejenigen, die wo herein wollen und nicht können oder dürfen. Die Problematik einer Grenze zeigt sich an all ihren Seiten. Erst wird niemand hereingelassen und dann stellt sich die Frage des Hinaus. Zusätzlich wird es ihnen stickig. Was sich schließt, das denkt nicht mehr. Atemnot. Dabei müsste das nicht so sein. Grenzen sind weder zeitlich noch räumlich notwendigerweise das Ende einer Sache. So endet ein Bild nicht bei seinem Rahmen und ein Land nicht bei seiner geopolitischen Grenze und ein Körper nicht bei seiner Haut. Alle, Bild und Land und Körper, wirken über ihre Grenzen hinaus. Es gibt also etwas, das uns die Dinge über ihre gesetzten Frames hinaus überhaupt erst zugänglich macht. Grenzen werden damit permanent zu durchquerenden Passage. Sie müssen sogar überschritten werden, um neue Perspektiven zu einer Sache zu entdecken und Veränderungen und Transformationen derselben möglich zu machen. Grenzen gelte es somit als Chancen zu begreifen, Chancen, Gewohnheiten zu verlassen und in Kontakt mit dem Ungewohnten, dem Neuen, den Anderen zu treten. To get touched by the others. Aber das geht derzeit anscheinend nicht. Nein, solche Grenzen werden nicht ersehnt. Solch ein Grenzverkehr wird lautstark nicht gewollt. Europa hat sich entschlossen, so scheint es, ein Kap der Angst zu sein und sich in sich zu verschließen. Wer dann noch atmen will und kann, who knows? Innen jedenfalls wird es stickig werden, ich bin mir sicher. Es gibt ja durchaus ernstzunehmende Stimmen, die zwischen Angst und Befürchtungen unterscheiden wollen, wie beispielsweise Viola Roggenkamp in ihrem Artikel »Die Diktatur des Guten« in der Jüdischen Allgemeinen vom 26.01.2016. Eine weise Unterscheidung. Wäre da nicht der ebenfalls weise Satz, dessen Quelle mir entfallen ist und der circa so lautet, »Vom Fürchten kriegt man Angst«. Und ein bisschen ist es wohl so. Das Fürchten stimuliert, es öffnet einen Kanal, darin halten sich die Befürchtungen auf, werden hin und her transportiert. Ein solcher Kanal kann jedoch auch überschwemmt werden. Dann kommt die Angst und man ist schon bestens auf sie vorbereitet, quasi eingeübt. Das ist dann gar nicht mehr so fremd. Mit den Affekten ist es schwierig. Vor einigen Jahren hat der akademische Diskurs vom Affective Turn gesprochen. Nicht immer schien es leicht, vor allem nicht im Feld der Philosophie, sich für eine Befreiung der Affekte, für ein Produktivmachen der Affekte für das Denken auszusprechen. Ein Satz, der nicht allein mir schon damals wichtig schien, war jener, den ich auch nicht mehr genau seinem Urheber bzw. seiner Urheberin etc. zuordnen kann. Gefährlich wird es doch, aber vor allem dann, wenn wir die Affekte den Idioten überlassen, so lautet dieser Satz. Vielleicht habe ich es auch selbst irgendwann, irgendwo einmal genauso derb gesagt. Der Chefphilosoph in Anführungszeichen der AfD, der Partei Alternative für Deutschland, Marc Jongen, spricht schon seit längerem von einer thymotischen Unterversorgung, einer Armut an Zorn und Wut der westlichen, der demokratischen Gesellschaften. Thymos, das meint die Lebenskraft als Gestimmtheit oder Gemütslage. Den Stimmungsmachern und Macherinnen der AfD gelingt es derzeit äußerst effizient, Gift und Galle in Bewegung zu bringen, dass es einer schon mal übel werden kann, allerdings vor thymotischer Überversorgung. Mit den Affekten ist es schwierig. Was all jene, die der AfD eifrig hinterherlaufen oder schweigend zustimmen, wissen sollten, Regime, wie sie die AfD im Sinn hat, kommen immer mit viel Thymos an die Macht. Dann allerdings ist Schluss mit der Befreiung von Zorn und Wut und Widerstandskraft der Mitläuferinnen. Dann ist Schluss mit Protestkraftmeierei und Affekt. Es besteht die Gefahr, dass Denker dieser Couleur keine Affektbefreiung für alle Subjekte einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft wollen, sondern dass sie sich lediglich Affektmanipulation und gesteuerte Affektentladung zunutze machen wollen. Dann herrschen nur noch Angst, Unterdrückung und thymotische Versklavung. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, wohl frei nach Baruch des Spinoza.
Τόσο να αρχίσει πιο καλή ζωή ομνή. Να αρχίσει πιο καλή ζωή. Αλλά όταν έλθει η νύχτα με τις δικές της συμβουλές, με τους συμβιβασμούς της και με τις υποσχέσεις της. Αρχίσει πιο καλή ζωή ομνή. Κάθε τόσο να αρχίσει πιο καλή ζωή ομνή. Να αρχίσει πιο καλή ζωή. Αλλά όταν έλθει η νύχτα με τη δική της δύναμη του σώματος που θέλει και ζητεί. Χαραχαμένος ξανά πιάνει. Στην ίδια μοιραία χαραχαμένος ξανά πιάνει. Χαμένος ξανά πιάνει. Χαμένος ξανά πιάνει. Χαμένος ξανά πιάνει.
Die heutige Sendung möchte einer erinnernden Bestimmung der Gegenwart Europas nachgehen, auf eine quasi doppelte Weise. Denn eine solche Sendung hat es mindestens schon einmal gegeben. Einmal auf jeden Fall, wenn auch als Sendung im übertragenen Sinne. Für heute sei also an die Sendung in Anführungszeichen des französischen Philosophen Jacques Derrida erinnert, also an seine Publikation »Das andere Kap, die vertagte Demokratie, zwei Essays zu Europa«, die aus dem Französischen von Alexander Garcia Düttmann übertragen wurden und 1992 im Frankfurter Surkamp Verlag erschienen sind. In diesen Betrachtungen zu Europa, zu dessen Kultur und Identität, untersucht Derrida Paul Valéry's Schriften zu Europa aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Derrida interessiert sich für das vergangene Heute in Valéry's Beschreibung eines europäischen Selbstverständnisses. Valéry hatte die geografische Gestalt des Kaps, des Anhängsels, aber auch des Hauptes eines Kontinents hervorgehoben und in Analogie eine kulturelle Vorherrschaft. Jene Züge einer Kolonialisierung und Kapitalisierungskultur Europas, die Derrida deutlich wahrnimmt, machen es zwingend, so schreibt er, eine gegenwärtige Identität Europas als Differenz zum hegemonistischen Status zu denken. Eine europäische Identität zu denken, heißt also mit Derrida etwas Unmögliches zu denken, eine paradoxe Differenz zur tradierten und gleichwohl vitalen Identitätsvorstellung zu entwerfen. Ihm geht es darum, Europa als anderes Kap zu denken. Die andere Seite des Kaps ist die einer Öffnung, entgegen einer selbstverständlich gewordenen Politik des Ausschließens und Abschottens. Europa als anderes Kap, das wäre das Europa der Gastfreundschaft, der Gastlichkeit. Ein Europa, das sich nicht länger ähnlich sein will, das also nicht ident mit einer fixen und einheitlichen Vorstellung von sich bleiben will. Ein Europa also, das sich bewusst ist, dass seine Grenzen nicht das Ende seiner selbst sind und das sich in vielen Facetten und Offenheiten wahrnehmen kann und der Veränderung und damit der Möglichkeit einer Zukunft überhaupt erst aussetzen kann. Ein Ort ohne Gäste, so könnten wir festhalten, ist ein Ort ohne Zukunft und damit letztlich auch ein Ort, von dem niemand anderswo berichten wird können, also ein Ort ohne Geschichte. Gastlichkeit, das klingt schon fast antiquiert. In den akademischen Diskursen dekonstruktiver und phänomenologischer Couleur haben wir vor 10 oder vielleicht sind es auch schon 15 Jahre viel über Gastfreundschaft gesprochen. Das Ankommen des ganz anderen, des Fremden. Jetzt kommen sie, die anderen, die Fremden. Und jetzt sprechen wir nicht mehr von Gastfreundschaft. Jetzt beschwören die einen den Thymos und meinen damit allein Zorn und Wut, die anderen, noch lauten Stimmen des Willkommens, der Zuversicht, wirken fast hilflos. Ja, könnte einer da festhalten, das mit der thymotischen Unterversorgung ist gar nicht so falsch. Was derzeit vehement fehlt, sind Empathie, sind Freude am Gemeinsamen, sind Zuversicht, sind Hoffnung, sind Solidarität. Und schließlich die Angst, die die europäische Gemütslage beherrscht. Diese Angst ist keine Angst um andere im Sinne der Sorge. Nein, wir haben nicht Angst um die Menschen, die in syrischen Städten auf brutale Weise ausgehungert werden oder in syrischen und anderen Gefängnissen schon seit vielen, vielen Jahren gequält und vernichtet werden. Nein, die Angst, die lautstark wird, und die, um die es in der Festung geht, das ist die Angst um uns selbst. Und selten ist das einmal laut und öffentlich jemandem peinlich. Warum eigentlich nicht? Es ist himmelschreiend und zum im Boden versinken peinlich. Dabei gibt es schier nicht enden wollende Paletten und Tonleitern von Stimmen zu Ängsten, von Stimmen und Zeugenschaften des Terrors, von Rufen, auf deren Nuancen gehört werden könnte, aus deren Kraft zu Nuancen Erkenntnis gewonnen werden könnte. Für Nuancen freilich ist im Gleichschritt eines gebrüllten Diskurses kein Raum.
Vom Hiersein. Weh tut's, dieses Nichtstun-Können, dieses hilflos vor sich hingefühle. Ohne Idee mit nur so viel Hirngespür singt's in meinem Hintergrund, den jederzeit ich gut verlassen kann. In Sprachen, die ich noch nicht verstehe. Nur hab ich's mir ausgesucht, hierher zu kommen. Wenn ich will, dann kann ich bleiben. Muss nicht fliehen, nur fliegen, um mit dir hier zu sein. Gewässert unsere Augen, wenn wir reden, was das für ein Ort hier ist, wo die unseren vor so langer Zeit mal hergekommen, hergelaufen, glaubt, was Gutes aufgebaut, für viele andere ihnen alles kleingestaubt. Jetzt ist so, dass Menschen im Zug vor Panik schreien, hin zur Tür mich drücken, ich mich mit, versteh nur Angst. Zwei Buben hätten diese wohl geschürt, auch wenn's nicht stimmt. Die Angst ist echt. Und auch das Wolkenwasser spült die Hastenblicke nicht aus den wachsamen Gesichtern, die durch Fenster auf die Waffen an den grauen Hüften schauen, die dann doch das Unbehagen nicht verstummen lassen. Schreibe ich, sitze ich in dem meinen Haus, das jederzeit ich gut verlassen kann. Nur kann ich's jetzt nicht. Fesselt mich das allinternste Kopfgeschüttel, rollen Tränen sich im Bauch zusammen. Wer soll das sehen müssen? Ich, die ich doch jederzeit woanders hin kann.
Hier stellt sich jemand der Frage der Grenze von Orten, die bedrohlich werden. Wir haben Passagen aus einem unveröffentlichten Gedicht, das den Titel trägt »Vom Hiersein«, der in Israel lebenden österreichischen Autorin Veronika Lion gehört. Das Gedicht radikalisiert die Frage nach dem Ort, da, wo Orte tödliche Städte des Aufenthalts werden können und sich die Frage nach Bleiben oder Gehen stellt, die jedoch zu keiner Seite gänzlich aufgelöst werden kann. Da die Orte der Anschläge offene Wunden bleiben, denen zu entkommen unmöglich wird. Und das Bleiben an Orten wird nicht allein zu einer trägen Passivität, sondern gewinnt die Gestalt eines aktiven Sich-Stellens und Sich-Entgegenstellens. Eine Chance des Wie-Sprechen aus Orten, die dabei sind, Festungen zu werden.
Thank you.
1992 sind in deutscher Sprache die beiden Essays Jacques Derridas erschienen, die sich Europa, seiner Identität und Kultur widmen. Das andere Kap und die vertagte Demokratie. Derrida hält darin fest, dass ein unsorgfältiger Gebrauch der Worte Kultur und Identität den Eindruck erwecke, der Name Europa bezeichne ein eindeutiges Gebilde, dessen Beständigkeit vor allem durch Wertvorstellungen der Menschenrechte und des parlamentarischen Staatsgefüges gegeben sei. Mit Blick auf sich somit bereits vor über 20 Jahren anbahnende Verhältnisse in Europa schreibt Derrida, ich zitiere, gerade im Namen der Identität, kulturell definiert oder nicht, wird hier nun die schlimmste Gewalt entfesselt. Ereignen sich die schlimmsten Gewalttätigkeiten, die Verbrechen der Ausländerfeindlichkeit, des Rassismus, des Antisemitismus, des religiösen oder nationalistischen Fanatismus. Zitat Ende. Im Rückblick auf seine Vergangenheit, so gewinnen wir den Eindruck aus Derridas Aufzeichnungen aus den frühen 90er Jahren, müsste sich also eine geradezu monströse Zukunft abzeichnen, wenn Europa sich in dieser Weise selbst ähnlich bliebe. Denn Derrida erinnert uns auch an jene furchterregende kulturelle Konfigurationsgeschichte, durch die Schlag auf Schlag, durch Ausschlüsse, An- und Ausschließungen und serielle Ausrottung jenes Gebilde Europa erst zustande gebracht wurde. Sich gerade nicht ähnlich zu bleiben, dazu fordert Derrida Europa auf. Er fordert es auf, jenes in sich differente Moment anzunehmen, das es schließlich ausmache. Gegen Ende des Essays »Das andere Kap« schreibt Derrida in der ersten Person und nimmt damit selbst jene von ihm geforderte Haltung ein. Ich zitiere, »Die Zugehörigkeit, die das durch und durch ausdrückt und die Zugehörigkeit mit einem ganzen Teil seiner selbst müssten eigentlich unvereinbar sein. Meine kulturelle Identität, jene, in deren Namen ich rede, ist nicht bloß europäisch. Sie ist nicht mit sich selbst identisch. Ich bin nicht durch und durch kulturell.« Zitat Ende. Gegenwärtig haben wir es erneut beziehungsweise immer noch mit einem elegant gesprochen unsorgfältigen Gebrauch der Worte Kultur und Identität in Bezug auf Europa zu tun. Die Essays zu Europa bringen nicht allein Derridas tiefen Wunsch nach einem Versprechen, Zitat, den Fremden aufzunehmen, um seine Andersheit zu erkennen und anzunehmen, Zitat Ende, mit der Aufgabe in Verbindung, abweichende Gestalten des Denkens annehmen zu können. Die Aufgabe des Denkens der Differenz der Differenzen. Dies war es, was Derrida von Europa eingefordert hat. Differenzen, das Annehmen von Differenz, von Differenzen, auf das Annehmen von Differenz und Differenzen verweist Derrida auch in jenen berühmt gewordenen Passagen zur Gastlichkeit. Wie etwa, ich zitiere, der absolute Ankömmling darf nicht als geladener Gast erscheinen, auf dessen Erscheinen ich mich vorbereitet habe und den zu empfangen ich in der Lage bin. Vielmehr ist es jemand, dessen unerwartetes und unvorhergesehenes Eintreffen, dessen Heimsuchung, und ich stelle hier die Heimsuchung der Einladung gegenüber, einen derartigen Einbruch bedeutet, dass ich nicht darauf vorbereitet sein kann, ihn zu empfangen. Wenn es wirkliche Gastlichkeit geben soll, darf ich auf die Ankunft des Ankömmlings nicht vorbereitet sein. Ja, ich darf noch nicht einmal in der Lage sein, ihn kommen zu sehen oder im Voraus zu identifizieren. Zitat Ende. Nicht allein in die unmögliche Möglichkeit vom Ereignis zu sprechen, geht es Derrida um solchermaßen hereinbrechende Gäste. In seinem Buch Von der Gastfreundschaft, das auf Seminare von 1996 zurückgeht, geht Derrida auf den Wandel der Gastfreundschaft ein. Wenn nämlich der klassische Begriff der Gastfreundschaft noch eine intakte Sphäre der Privatheit voraussetze, die den anderen nach eigenem Geschmack Zutritt erlaube, so hat, so Derrida, die globale Telekommunikation dieses Verhältnis bereits ausgehöhlt. Das Internet mache es möglich, jede persönliche Botschaft zu einer öffentlichen zu machen. Und gleichzeitig behält der Staat sich das Recht vor, den Austausch dieser Botschaften zu behindern oder zu verbieten, wenn das allgemeine Wohl beeinträchtigt ist, zumindest jedoch den Verkehr all dieser Botschaften zu kontrollieren. Derrida gibt nun folgende Paradoxie zu bedenken. Die wachsende Demokratisierung der Informationsströme, so sagt er, ruft im verstärkten Maße staatliche und exekutive Kontrolle auf den Plan. Die Konsequenz ist dann nicht nur die verschärfte Einschränkung der persönlichen Sphäre. Derrida verweist auf eine weitere folgenschwere Entwicklung. Ich zitiere aus Von der Gastfreundschaft. Zitat Anfang. Ich denke, die Globalisierung hat zu einer nationalistischen und fremdenfeindlichen Reaktion geführt. Dieser Umschlag hat seinen Grund in der erhöhten Bewegungsfreiheit, in der erleichterten Überquerung der Grenzen und im verbesserten Zugang zu den Kommunikationsnetzen. Dieser Zustand gilt seit dem Schengener Abkommen, das zwar die Liberalität im Inneren verbessert, aber auch die Repression nach außen verstärkt hat. Selbst im Inneren gibt es Menschen, die sogar vor der Bewegungsfreiheit von Europäern Angst haben. Zitat Ende. Nicht allein das magische Datum des 11. September ist für die Einschränkung einer liberalen Einwanderungspolitik verantwortlich. Derrida würde vielleicht die Auffassung teilen, dass damit lediglich der vorherrschende Trend verstärkt wird. Während nämlich die Globalisierung zur Öffnung der Märkte und zum ungehinderten Fluss der Datenströme führte, sind die europäischen Staaten an ihren äußeren Landesgrenzen repressiver geworden. Es hat den Anschein, dass mit der wachsenden Zirkulation der Waren und Daten die Angst der Menschen vor den Menschen zunimmt. So schreibt Derrida in seinem Buch Von der Gastfreundschaft: Überall, wo eine Verletzung der Privatsphäre erfolgt, kann eine familialistische, ethnozentrische und nationalistische, ja sogar potenziell fremdenfeindliche Reaktion einsetzen. Diese politischen Auswirkungen beschreibt er bereits 1996 äußerst fatal. Denn sie zeigen den Zusammenhang zwischen der ökonomischen Liberalisierung und der sozialen Repression gegenüber den Fremden auf. Ich zitiere: Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass diejenigen, die für die ökonomische Globalisierung, für eine Öffnung der Grenzen und eine bessere Zirkulation der Waren eintreten, dieselben sind, die die Grenzen für die Immigranten schließen wollen. Die Liberalisierungen kommen also mit einer Einschränkung der Gastfreundschaft einher. Zitat Ende. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein, wie bereits eingangs zitiert. Auch dies scheint Derridas Analyse gemäß erneut zuzutreffen. Wir haben die Grenzen aufgerissen für Waren, für Daten. Wir reißen sie jeden Tag auf, wenn wir uns ins Facebook einloggen, ins Instagram, wenn wir twittern etc. Wir können ja nicht aufhören, uns und die Unsrigen zu exponieren. Und dann verlieren wir plötzlich den Halt, wenn Menschen kommen, die Hilfe brauchen, die aus dem Krieg kommen, die in jedem Fall aus von den westlichen Ländern ausgebeuteten Regionen kommen. Sich ängstigen oder lächeln, Das ist die Wahl, vor der wir stehen, wenn uns das Fremde überfällt. Wofür wir uns entscheiden, hängt davon ab, wie vertraut wir mit unseren eigenen Phantomen sind, schreibt Julia Kristeva. Wie vertraut ist Europa mit seinen Phantomen? Derrida hat uns in seinen Schriften zur Gastfreundschaft darauf vorbereitet, geradezu therapeutisch, ungeschönt, radikal, dass Gastfreundschaft dann zum Tragen kommt, wenn diejenigen kommen, auf die wir nicht vorbereitet sind, die zu empfangen wir nicht in der Lage sind und sogar die, die wir gar nicht da haben wollen. Diese Zeilen sind geradezu berückend weissagend, in dem Sinne, dass sie weise sind und dann, dass sie bereits auf etwas verwiesen haben, als sie geschrieben wurden, das jetzt eingetreten ist. Die Globalisierung hat uns eine weltumspannende Bewegungsfreiheit eingetragen und nahezu jeden Winkel der Welt zugänglich gemacht. Wir exponieren uns weltweit und können das Weite der Welt beinahe jederzeit virtuell wie materiell konsumieren. Zugleich dieses maßlose Erschrecken, dass uns die Welt nicht nur zur Hand ist, wenn wir es wollen, wenn wir klicken oder wenn wir kaufen. Es ist eine Art Eigensinn der Welt, dass sie sich die Bewegungsfreiheit, die uns in den westlichen kapitalistischen Ländern ein so wichtiges Gut geworden ist, zurückerobert hat, auf diese Weise. Bislang schien die Bewegungsfreiheit allein eine sternförmige, vom Westen aus gedachte Bewegung zu sein, eine ausschwärmende und einholende Bewegung, wo immer es für den Kapitalismus einträglich ist, zu produzieren und Waren hin zu exportieren, andere zu importieren, Daten zu verkaufen und als kleiner Dekor die Orte der Welt bereisbar zu machen für zahlungskräftige Kunden und Kundinnen. Es sind also semipermeable Membranen, nur in eine Richtung durchlässige Grenzen, die offenkundig gegenwärtig vielerorts lautstark angestrebt werden. Sich ängstigen oder lächeln, das ist die Wahl, vor der wir stehen, wenn uns das Fremde überfällt. Wofür wir uns entscheiden, hängt davon ab, wie vertraut wir mit unseren eigenen Phantomen sind. Europa scheint nicht gut vertraut mit seinen Phantomen zu sein. In ihrem Gedicht fragt Veronika Lyon, wer soll das sehen müssen? Die phantomatische Heimsuchung der Orte durch Angst, durch andere, durch unsere Phantome, durch Tod und Krieg, durch Flüchtlingsströme. Wer soll das sehen müssen? Wir, die wir die Orte der Welt gestalten, ob es Orte sind, von denen wir fliehen müssen, ob es Orte sind, an denen sich permanent die Frage des Bleibens oder Gehens stellt, ob es Orte sind, die sich verschließen oder die nur die einen verlassen können, um wieder zurückzukehren. Andere jedoch sind nicht zugelassen. Die Verwaltung der Orte der Welt und ihre Zugänglichkeit. Das ist die Frage unserer Verantwortung. Wer soll das sehen müssen? Dort, wo wir heimgesucht werden von den Fremden, den anderen, die kommen und die unseren befestigten Wegen und Plätzen jenen Passagen Charakter zurückgeben, den sie eigentlich immer schon haben, indem sie hindurchgehen in Strömen und dort, wo Orte heimgesucht werden, von Angst und Bedrohung aus den Hinterhalten, an denen sich die Frage stellt, gehen oder bleiben, da sind wir es, die sehen müssen und können. Da sind wir es, die Zeuginnen werden können, wenn wir es nicht vorziehen, die Augen zu verschließen und damit aus unseren Körpern weitere Festungen zu bauen, weil wir die Phantome nicht sehen wollen, die Alten nicht und auch nicht die Neuen. Sich ängstigen oder lächeln, das ist die Wahl. Es ist Zeit, dass man weiß, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Das waren die philosophischen Brocken am 10. Februar 2016. Die Musik für diese Sendung kam heute von Mikis Theodorakis, Angelique Ionatos und den Rembetikas. Ich bedanke mich herzlich bei Veronika Leon, dass sie ihr Gedicht »Vom Hiersein« hat in dieser Sendung zu Gast sein lassen wollen. Es verabschiedet sich am Mikrofon Elisabeth Schäfer und wünscht einen angenehmen Nachmittag und ein gutes Hier- und Dortsein.
Με πρέζαστε κοστή ζωή κι όλο τον κόσμο κατακτώ την άσπρη σκόνη σαν ρουφό. Όλος ο κόσμος είναι κτήμα μου σαν έχω πρέζα και ρουφά κι η πόλη τσμάνει όταν θα με δουν. Μελανία μολάω, σαν μας του ρωτείς, γίνεσαι ευτής, βασιλιάς δικτάκτορας, νέος και κοσμοκράτορας, πρέζα όταν πεις, ρε θα εφρανθείς, κι όλα πια στον κόσμο ροδινά να τα δεις.
Τα πρέζα αδερφέ μου μέχρι Ανάσταση.
Ρόζα μου για σένα, έγινα πρεζάκια.